Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Im vergangenen Jahr hat mich der Fotograf Florian Jenicke Woche für Woche mit einem Foto seines Sohns Friedrich im Zeitmagazin berührt. Jetzt ist aus dieser Kolumne ein vertiefender Fototextband im Aufbauverlag entstanden. Wer bist du? Unser Leben mit Friedrich. Der Sohn ist seit seiner Geburt schwerstbehindert und heute 15 Jahre alt. Vor einem Jahr war der Fotograf Florian Jenicke hier mein Gast und ich habe ihn zuerst gefragt, welche Antwort ihm das zuletzt entstandene Bild von Friedrich gibt auf diese Frage, wer bist du?
Ja, also Fotos sind ja immer so herausgerissen aus dem Fluss der Zeit und das war einfach ein schöner Moment, wo er strahlt und lacht. Und wenn man dieses Bild sieht, dann erinnere ich mich also wie eine visuelle Notiz im Prinzip an eben diesen schönen Moment. Also mehr ist es eigentlich auch nicht und aber auch nicht weniger, das ist ja was Tolles eigentlich.
In einem neuen Buch des Fotografen Florian Jenicke erzählt er in Texten und Fotos vom Leben mit seinem schwerbehinderten Sohn Friedrich. Woche für Woche wurden diese Bilder im vergangenen Jahr im Zeitmagazin gedruckt, intensive Momentaufnahmen. Florian Jenicke fotografiert Friedrich seit der Geburt, seit 15 Jahren. Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs war er noch 14. Reagiert Friedrich darauf, wenn er fotografiert wird? Bekommt er das mit?
Er bekommt es sicherlich auf die eine oder andere Art und Weise mit, aber nicht so, dass wir wiederum mitbekommen, dass er das mitbekommt. Das ist auch irgendwie das Besondere daran, ihn zu fotografieren, weil er so anders als sie oder ich, wir sind uns immer bewusst, wenn wir fotografiert werden, wir denken halt, oh Gott, wie sehe ich aus und so weiter. Und dieses Gefühl hat er überhaupt nicht. Also er ist total unbefangen und frei.
Was kann er und was kann er nicht?
Also er kann glücklich sein. Das ist so, finde ich, fast das Wichtigste. Und ich denke, er kann seine Liebe uns zeigen und ich hoffe auch ein bisschen über die Fotos, über die Kolumne auch den Menschen, die ihn nicht kennen. Er kann nicht sprechen, er kann nicht laufen, er kann nicht von selbst essen oder zur Toilette gehen. Also er ist im Prinzip auf dem Stand eines Babys und muss eben voll versorgt werden.
Waren Sie denn während der Schwangerschaft Ihrer Frau darauf vorbereitet, dass das ein behindertes Kind sein wird?
Nein, überhaupt nicht. Das war eine Frühgeburt, die auch sehr schnell passierte. Also es war eine Sturzgeburt und es gab überhaupt nichts, was uns darauf vorbereitet hat. Und ich hatte auch vor der Geburt meines Sohnes überhaupt keine Berührungspunkte mit dem Thema Behinderung, weil ich auch nicht Zivildienst gemacht habe. In unserer Gesellschaft damals und heute habe ich das Gefühl, es ist auch nicht mehr geworden. Sind die Berührungspunkte einfach sehr gering mit behinderten Menschen.
Und plötzlich waren Sie und Ihre Frau dauernd gefordert, 24 Stunden am Tag. Was fordert dieser Alltag von Ihnen?
Gut, also er ist jetzt 14, das ist natürlich ganz anders als Teenager, der 1,50 Meter groß ist und fast 40 Kilo wiegt. Das ist natürlich vom Handling was ganz anderes als jetzt in der ersten Zeit.
Ja.
Die ersten Jahre, würde ich sagen, waren also in erster Linie auch eine psychische Herausforderung. Also sich mit diesem Schicksal anzufreunden oder irgendwie sich, also im wahrsten Sinne des Wortes, ein Bild zu machen von dem Leben, wie es sein kann mit so einem Kind, was offensichtlich ganz anders sein wird, als man sich das vorgestellt hat. Und das war für uns eine enorme Belastung.
Wie lange hatten Sie denn die Hoffnung, dass sich sein Zustand noch verbessern könnte?
Sehr lange. Also so ganz findet man sich nie damit ab. Aber es gibt natürlich Phasen, wo man irgendwie ein bisschen klarer oder rationaler damit umgeht und andere, wo man wieder so Rückfälle hat und dann wieder das sehr bedauert. So. Aber ich würde sagen, bis es so ein bisschen ruhiger, also dieses erste Trauma, das waren bestimmt 4, 5 Jahre, die ersten 4, 5 Jahre.
Es gibt zum Beispiel ein Foto beim Baden. Die Mutter hebt ihn aus dem Wasser in die Luft und er lacht. So ein Bild tut unheimlich gut, weil man sieht, dass es ihm in dem Moment wirklich gut geht. In anderen Bildern wirkt er aber auch sehr verkapselt in seiner eigenen Welt und man weiß nicht, wie es ihm geht.
Das ist richtig. Also er lebt in seiner eigenen Welt. Also da denken jetzt viele an so Autismus oder so eine Definition von Autismus. Das trifft es nicht. Er ist nicht autistisch in diesem medizinischen Sinne, aber er hat halt durch seine geistige Einschränkung, lebt er schon irgendwie in seinem eigenen Kosmos. Das spürt man auch. Aber es ist nicht so, dass er einen nicht wahrnimmt oder dass er nicht merkt, dass Menschen um ihn rum sind und dass er auf Ansprache nicht reagiert. Also das tut er schon, aber dann mit seinen Mitteln, mit Mimik oder dass er mit der Hand nach einem greift und so leicht streichelt oder lächelt oder auch nicht oder auch genervt ist oder so und das äußert.
Was sind das genau noch, wenn Sie das genauer beschreiben können, für Äußerungen, an denen Sie merken, eingangs haben Sie gesagt, das Wichtigste ist, dass er glücklich ist. Wie spüren Sie das?
Also das merkt man durch die Mimik, also er strahlt, es gibt ja auch Fotos, wo er wirklich lächelt, wo er freudig guckt und man, wenn man nicht wüsste, dass es ein behindertes Kind ist, dann kann man es fast nicht glauben, dass da irgendwas anders ist. Und dann aber natürlich auch akustisch, also er jaucht, hat hohe Töne, jetzt ist er gerade so ein bisschen im Stimmbruch und kann aber noch so ein paar kieksende, hohe Frequenzen und dann erfreut er sich an seinem eigenen Gesang fast. Also
Musik scheint überhaupt etwas zu sein, worauf er reagiert.
Absolut, ja. Also Musik ist ein großer, wichtiger Kanal für ihn. Das ist wirklich sehr spannend und sehr interessant auch, dass er auch so einen eigenen Musikgeschmack hat. Also zum Beispiel, wir haben in den ersten Jahren, als er ganz klein war, da haben wir von Verwandten oder Bekannten haben wir manchmal so Kindermusik, wie sie so im Fernsehen gespielt wird, wo Erwachsene denken, das finden Kinder toll. Und wenn wir das eingelegt haben, da wurde er sofort irgendwie grantig und hat dann irgendwie sich so rumgenölt und wir haben gar nicht gewusst, was ist jetzt los. Und dann haben wir die Musik ausgemacht und eine andere Musik eingelegt, von der wir wussten, dass er die mag. Und dann war er ganz friedlich und entspannt.
Schön, dass Sie eine von Friedrichs Lieblingsmusiken heute mitgebracht haben, den Beatles-Klassiker Fool on the Hill. Warum dieses Lied?
Also erstmal Beatles, ich meine, er hat das natürlich von uns. Wir hören die Beatles viel oder ich bin ein großer Beatles-Fan. Und dieses Lied beschreibt ihn irgendwie so wunderbar, auch poetisch in diesem Text von Paul McCartney, glaube ich. Da gibt es eine Zeile, alle denken, he's just a fool. Also er ist einfach nur ein Verrückter. Und er steht da alleine auf seinem Hügel, also in seinem Leben, so wie der Friedrich in seinem Leben alleine steht. Aber die Augen in seinem Kopf sehen die Welt, wie sie sich dreht. Und jetzt kann man das doppelt verstehen. Einmal die Augen in seinem Kopf sehen außen die Welt, die sich dreht, aber auch innen. So, also er versteht eigentlich vielleicht viel mehr, als wir alle glauben.
Warum haben Sie sich überhaupt entschieden, die Porträts Ihres Sohnes als Fotokolumne im Zeitmagazin zu veröffentlichen? Das ist ja sehr privat.
Das ist richtig.
Und er kann nicht gefragt werden, ob er das will.
Das ist auch richtig. Das war in der Tat auch eine Überlegung. Wir haben auch lange hin und her überlegt. Auch die Zeit hat überlegt, ob sie das machen kann, darf, soll. Aber ich kann mittlerweile sagen, mich haben ja wirklich, ich glaube, über 70 Leserbriefe erreicht, die teilweise sehr berührend sind. Und in einem wird auch beschrieben, dass die Leser so berührt werden von ihm, dass das vielleicht eine Rechtfertigung genug ist, dass er sozusagen von viel mehr Menschen wahrgenommen wird und in deren Herzen aufgenommen wird und dass das eigentlich sozusagen vielleicht diese Unverschämtheit, ihn nicht zu fragen, überstimmt.
So. Ja, ich habe mich auch gefragt, wann sehen wir denn sonst überhaupt Bilder von behinderten Menschen, behinderten Kindern? Als erstes und fast als einziges fiel mir ein der Werbespot für die Fernsehlotterie.
Und dann auch immer in einer, oder meistens in einer sehr klischeehaften Art und Weise. Also die Behinderung steht im Vordergrund. Entweder läuft es in die Richtung, oh, das ist aber alles ganz schrecklich, seht her, habt Mitleid. Oder es geht in die Richtung, ach, das ist aber trotzdem süßes Kind, so trotzdem. Ne? Also die Persönlichkeit der Kinder an sich, was sie ja auch sind, wie alle anderen auch, verschwindet oftmals hinter dieser klischeehaften Darstellung, fotografischen Darstellung. Und das wollte ich eben anders machen. Mhm. Ich wollte eben meinen Sohn als das zeigen, was er als allererstes ist, nämlich ein Mitglied der Menschheit.
Aber es gibt eben nicht nur diese Bilder, in denen Sie gerade spüren, er ist fröhlich. Zum Beispiel sehen wir ihn im Kinderwagen auf einer Wiese. Er wirkt so ein bisschen versteift, reckt sich nach hinten. Aber im Text, den Sie darunter schreiben, erfahren wir, dass er da jauchzt vor lauter Freude, da in der Sonne an der Wiese zu sein.
Ja, also das ist in der Tat so, er hat da so einen Überstreckspasmus. Wenn er sich freut und ganz aufgeregt ist, dann wird er auch spastisch. was ihm natürlich eigentlich nicht gut tut, ne? Aber das wird halt ausgelöst durch diese starke Emotion. Und das sieht natürlich auch ein bisschen komisch aus für jemanden, der das nicht kennt.
Es gibt aber auch Bilder, da sehen wir ihn, wie er in so einem speziellen medizinischen Gerät, so einem Stehständer, angeschnallt ist. Und da schreiben Sie selbst dazu, das erinnere Sie ein bisschen an die spanische Inquisition.
Ja, also das ist...
Das ist hart.
Das ist hart, ja. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert. Und wir sind natürlich sehr dankbar, dass es all diese Hilfsmittel gibt. Aber auf der anderen Seite ist es halt wirklich, das sind auf dem Foto, was dann auch erschienen ist, da ist er, glaube ich, 4. Diese Dinger wachsen mit. Das heißt, jetzt ist er 14. Das muss dann also dementsprechend größer werden. Die Objekte sind halt mit Schnallen und aus Stahl und Eisen und Schrauben. Das hat was, ja, Unangenehmes. Und wenn Sie das in Ihrem privatesten Raum, in Ihrem Zuhause eben dastehen haben und da jeden Tag drauf gucken beim Frühstück, dann hat es was sehr Symbolhaftes. Damit war klar, er wird nicht gehen können, er wird nicht über eine Wiese laufen können, was wir uns lange noch gedacht haben, dass es vielleicht doch passiert.
Wenn einen das Leben derart auf die Probe stellt, dann versucht man ja alles zu tun, was man nur tun kann. Was haben Sie alles unternommen?
Was haben wir unternommen? Also wir haben, es war so, dass die Ärzte relativ vage waren im Krankenhaus, kurz nach der Diagnose. Die haben nur gesagt, ja, er wird behindert werden, aber in welcher Art, kann man nicht so richtig sagen und so. Wir fanden das sehr unbefriedigend, haben dann recherchiert und haben dann andere Ärzte gefunden, die gesagt haben, nee, man kann eigentlich schon eine Diagnose stellen, und haben dann herausgefunden, dass es halt doch schwere Hirnschädigungen halt zu einer Spastik führt und aller Wahrscheinlichkeit nach zu einer Epilepsie, also schweren Krämpfen, und dass das auch mit einer geistigen Beeinträchtigung einhergeht. Und wir haben dann von einem Therapiekonzept gehört in Ungarn, die also gesagt haben, ja, man könnte aber immer noch, wenn man die Bewegungsmuster, die unter normalen Umständen sich entwickeln würden, wenn man die sozusagen evoziert, indem man das passiv nachmacht und gleichzeitig dafür sorgt, dass die Sehnen eben nicht, sich nicht verkürzen, dann könnte man sozusagen das Schlimmste abwenden. Also
eine ganz bestimmte Form von Physiotherapie.
Richtig, das ist eine Manualtherapie. Und dann sind wir da hingefahren, haben eine Physiotherapeutin kennengelernt, haben dort 2 Jahre auch eine Wohnung gehabt und haben dann das sehr intensiv in den ersten 2 Jahren gemacht. Meine Frau war dann dort alleine unten. Ich war in Hamburg und habe dort gearbeitet, bin dann am Wochenende immer runtergeflogen, und das war dann irgendwie auch finanziell irgendwann mal einfach nicht mehr machbar, und mit den Flügen auch. Und meine Frau kommt aus München, und dann haben wir eine Gelegenheit gehabt, dort hinzuziehen, was näher an Budapest war. Dann konnte man mit dem Auto fahren, und die Großeltern, also denen wir sehr dankbar sind auch, die haben uns wahnsinnig unterstützt. Die waren eben auch vor Ort in München.
Und drumherum haben Sie wahrscheinlich noch alle anderen Therapiemöglichkeiten gelesen und gesagt bekommen,
richtig,
denen Sie dann zum Teil aber auch nicht gefolgt sind. Was war das?
Ja, also es ist so, dass da natürlich sich Tür und Tor für alle möglichen, teilweise sehr obskuren Heiler und Heilsversprechen von allen Orten auf einen einprasseln. So. Und da waren schon sehr obskure Dinge dabei. Aber es ist so, dass es unglaublich schwer ist zu ertragen, dass man, wenn man weiß, irgendwie das Kind ist krank, man muss ihm irgendwie helfen, und es gibt nichts, was man tun kann, wirklich überhaupt nichts, ist einfach die Versuchung groß, einfach irgendetwas zu tun. Deswegen haben wir auch ein paar Sachen gemacht, die wir vielleicht, ja, wer weiß, ich hoffe mal, es hat alles was gebracht, sagen wir es mal so.
Keine Stammzellentherapie in China und
keine
Kräuterhexe, die ihn in kalter Rindersuppe,
ja, das ist natürlich, das war das Obskurste. Also das war in Ungarn tatsächlich, und wir haben ein anderes Ehepaar kennengelernt mit einem Sohn, und die haben uns von dieser Kräuterhexe erzählt, die tatsächlich deren Sohn in einen Topf kalter Rindersuppe gesteckt haben, und
da hätte Friedrich vielleicht doch nicht gejaucht.
Das war irgendwie so, da dachte ich, nee, also das kann es irgendwie nicht sein, so.
Auf der Homepage von Florian Jenicke und bei Instagram bekommt man einen guten Überblick über die vielen Facetten Ihrer Arbeit, Herr Jenicke, als Fotograf. Fotoserien für Magazine, für Reisestrecken, vom ADAC-Magazin über die Zeit, die Berliner Zeitung bis zur Brigitte. Porträts von Schauspielern, von Musikern, von Sportlern, Unternehmern und Politikern. Gehen wir mal zurück. Wann und von wem haben Sie Ihren ersten Fotoapparat bekommen?
Den habe ich von meinem Vater bekommen, den habe ich auch immer noch. Das ist so eine kleine, ich glaube, Rollei TE hieß die, also so eine kleine Pocketkamera war das. Und dazu muss man sagen, mein Vater hat sehr viel selber fotografiert. Er hat seinen Lebensunterhalt damit nicht bestritten, aber er hat sehr ambitioniert fotografiert, mit meiner Mutter auch zusammen teilweise, hat Buchprojekte realisiert, meistens Architektur. Projekte über Tempelanlagen in Indien zum Beispiel. In den 60er Jahren, das muss man sich mal vorstellen, das war da noch ganz anders. Mhm. Und da war Reisen natürlich auch noch eine völlig andere Dimension, als das heute ist. Das hat mich halt als kleiner Junge immer total fasziniert. Wir hatten halt eine Dunkelkammer im Keller und da sah man dann halt da ägyptische Pyramiden in diesen Wannen da auf einmal zum Vorschein kommen. Und das fand ich wahnsinnig toll. Und natürlich auch die Apparate an sich, also als Sechsjähriger, da sahen halt so aus wie so Raumschiffe und so.
Ich hatte früher auch eine Dunkelkammer im Keller, fand ich auch ganz toll. Und war in der Schule in so einer Foto-AG. Sie auch?
Ja, ich auch. Das war so der Auslöser, so ein bisschen ernsthafter sich mit Fotografie zu beschäftigen. Und über einen Kunstlehrer, der hat das gemacht. Und später habe ich dann selber die Foto-AG dann da geleitet und dann auch Farbabzüge gemacht und so. Also das ist dann nochmal ein bisschen komplizierter als Schwarz-Weiß.
War interessanter als der sonstige Schulunterricht.
Nein, das würde ich so nicht sagen. Aber es war halt natürlich schon eine Leidenschaft. Das ist natürlich klar, wenn Sie das aus freien Stücken machen, dann sind Sie natürlich immer motivierter, als wenn Sie Stochastik in Mathematik lernen müssen und nicht genau wissen, warum.
Ich habe das gesagt, weil ich gelesen habe, dass Sie zweimal sitzen geblieben sind.
Ja, das ist richtig. Ich habe dann aber, muss ich jetzt gleich hinterher schieben, auch ein ganz gutes Abitur gemacht.
Wie haben Sie denn die Kurve bekommen?
Die Kurve habe ich bekommen. Also ich
Oder meine, was war das Problem?
Also das Problem war sicherlich in meiner Kindheit war es nicht ganz einfach, weil meine Eltern haben sich leider scheiden lassen. Das war eine sehr unharmonische Angelegenheit. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es hat viele Jahre gedauert und ich war auch irgendwie so Sorgerechtsstreit und vor Gericht. Und ich war dann bei meiner Mutter zugesprochen, dann bei meinem Vater und dann wieder hin und her. Und es war für mich alles ziemlich belastend. Das hat sich natürlich dann auch auf die schulischen Leistungen ausgewirkt. Und,
also und die Kurve, deswegen, wie kam die dann?
Die Kurve kam eigentlich, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich über einen Freund, der war ein bisschen älter. Den habe ich da kennengelernt und der war ziemlich gut in der Schule so. Und wir haben halt, was man halt so macht, so ausgegangen und ja, so über Unsinn nachgedacht, so, was man so macht als Teenager. Und mit dem habe ich mich aber viel unterhalten und der hat mir halt so irgendwie das so näher gebracht, dass es, das Wissen doch irgendwie ganz toll sein kann. Und dass eigentlich in allem, eigentlich jedes Fach auch interessant ist, auch Mathematik und Stochastik. Es war dann aber schwer, halt in solchen aufeinander aufbauenden Fächern dann das wieder aufzuholen. Aber ich denke, das war einfach ein Reife-Thema. Also dann war ich reif dafür.
Sie haben dann an der Fachhochschule in Dortmund, später auch in London Fotografie studiert, mit besonderem Interesse an Porträtfotografie. Warum?
Mein erstes Fotobuch, was ich mir jemals gekauft habe, war von Irvin Penn, Passage. Großartiges Buch und ein großartiger Fotograf, der auch irgendwie zeitlos ist. Und das ist halt in erster Linie ein Porträtfotograf gewesen. Und auf der anderen Seite gab es eben halt so die Reportagefotografen, so Cartier-Bresson, Robert Capa auch und aus dem Vietnamkrieg auch. Das waren ja die 70er, 80er Jahre. Diese Bilder, die mich sehr bewegt haben. Also die, das war so das, was ich dachte, wow, das will ich auch machen, habe mich aber nicht getraut. Und dachte halt, ja, das schaffst du eh nicht. Und haben auch andere gesagt, das ist alles schon vorbei und das ist gar kein Markt da. Und in Frankfurt war es halt auch so, da gab es erstmal keine, also ich komme ja aus Frankfurt am Main, da gab es keine Hochschule in der Nähe, wo man Fotografie studieren konnte. Das Einzige, was man machen konnte, war bei Werbefotografen zu assistieren. Und das habe ich auch gemacht und bei meinem sehr guten Werbefotografen 2 Jahre fest assistiert. Und das hat mir auch enorm viel gebracht. Aber das, was wir da gemacht haben an sich, das hat mich nie irgendwie interessiert. Also ich fand es toll und es hat irgendwie auch Spaß gemacht und so. Aber die Bilder an sich, waren irgendwie für mich nicht, also hat mich irgendwie nicht angemacht.
Und, so wenig Gehalt.
Ja, genau. Also es war halt nicht das, was mich an der, aber ich habe eigentlich gedacht, so jetzt werde ich Werbefotograf. Weil ich dachte mir, okay, das ist der Markt, so sieht das aus, wenn man mit Fotografie Geld verdienen will. Und ich habe dann nach dieser Assistenz angefangen zu studieren, habe mir auch Dortmund erst ausgesucht, weil da so man ein bisschen von allem machen konnte und auch Filmdesign. Der Filmaspekt, der Filmtheorie-Aspekt fand ich auch, also im Nachhinein betrachtet, auch irgendwie mit am prägendsten dort an dieser Schule. Aber da habe ich dann immer noch nicht geglaubt, dass ich mit Porträt- oder Reportagefotografie das machen kann. Und am Ende wurde es eigentlich letztendlich in London, habe ich dann eine Abschlussmappe gemacht, da habe ich Porträts eben gemacht von Künstlern und Kulturschaffenden. Und die wurden in der Abschlussausstellung gezeigt und da kamen Leute von Magazinen und haben mir Aufträge gegeben. Und dann war ich wieder da, wo ich 10 Jahre vorher als Teenager dachte, das ist eigentlich das, was dich interessiert. Es war sehr interessant, weil die Entscheidung letztendlich vom Markt getroffen ist. Die haben dann schon gesehen, dass das so meins ist. So.
Nie gab es so viele Fotos wie heute. Schult das eigentlich unseren Blick oder gehen gute Bilder in dieser Bilderflut unter?
Nein. Also ich glaube, das ist wirklich eine ganz bizarre Situation im Moment. Also auf der einen Seite durch die Digitalisierung, diese wirklich noch größer werdende Explosion an Fotos und soziale Netzwerke und Instagram und Facebook und wie sie alle heißen. Jeder fotografiert ständig und postet. Und durch diese Inflation liegt natürlich der Gedanke näher, dass die Bedeutung des einzelnen Bildes sinkt. Weil ja. Es gibt ja so viele davon. Aber ich bin sogar der Meinung, es ist genau das Gegenteil, was passiert, nämlich dass ein gutes Foto in der Bedeutung sogar noch stärker wird, weil der Betrachter so naiv ist. Also der Manipulationsraum wird geöffnet dadurch, dass der Betrachter denkt, ist ja nur ein Foto. Aber es ist eben nicht nur ein Foto. Es erzeugt eine Emotion, wenn es gut ist, die einen berührt. Und da kommen wir jetzt wieder auf die Fotokolumne. Das ist auch etwas, was ich gelernt habe, wie mächtig diese Bilder auch sind. Und dazu fällt mir auch ein Leserbrief ein zu einer, die haben ja schon 3-mal geschrieben, also eine Familie, die hatten einen Sohn, ist leider schon gestorben. Und die haben mir auch Fotos von ihm geschickt. Also die waren wahnsinnig dankbar, dass der Friedrich sozusagen stellvertretend für ihren Sohn und auch all die anderen Kinder, die eben nicht so eine Öffentlichkeit bekommen, einfach da ist und gesehen wird. Und haben mir auch geschrieben, dass er so ein Teil ihrer Familie schon fast geworden ist. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ihr Sohn ist auch Teil meiner Familie, meines Lebens geworden. Und über dieses Foto von ihm. Und das ist was ganz Wunderbares, finde ich. Also das ist ja eine unglaubliche Macht.
52 Fotos für 52 Ausgaben des Zeitmagazins.
Unser Denken.
Jetzt ist die Kolumne des Fotografen Florian Jänicke über seinen behinderten Sohn Friedrich als Buch erschienen, ergänzt um vertiefende Texte, die das Familienleben beschreiben. Nach welchen Kriterien haben Sie und Ihre Frau die Bilder ausgesucht?
Das habe mehr ich gemacht. Ich habe das dann abgesprochen mit meiner Frau, aber ich habe die ausgesucht. Also meine Frau ist Architektin, also viel klüger als ich, aber mit Fotos, da lässt sie mir gerne irgendwie auch freie Wahl. Und ich habe Bilder aus diesen zigtausenden Fotos ausgesucht, die zusätzlich noch so eine Meta-Ebene eben haben, also wo man eben etwas noch dazu schreiben kann, so dass in dieser Kombination aus diesen kurzen Texten einerseits und den Bildern auf der anderen Seite noch ein weiterer Film entspannt, wie auch netterweise ein Leser geschrieben hat. Er hat geschrieben, also zwischen den wenigen Worten und den Fotos geht bei ihm die Geschichte des ganzen Lebens, spielt sich da ab, was natürlich ganz toll ist. Und natürlich hat das nicht jedes Bild. Ich habe mir schon die Bilder dahingehend ausgesucht, dass sie eben etwas erzählen. Oder dieses Foto zum Beispiel mit der Mundharmonika.
Habe ich auch gerade dran gedacht. Ja, ihre Frau hält ihm die Mundharmonika vor die Lippen.
Richtig, richtig. Und wenn Sie eine Mundharmonika oder eine Gitarre oder irgendein Instrument sehen, dann denken Sie sofort an den Klang. Und das ist an seinem ersten Geburtstag entstanden, das Foto. Aber gekauft hatte ich diese Mundharmonika noch während der Schwangerschaft, als ich das alles noch nicht wusste, weil da hatte in Indien auf einer Reportage in einem Zug nachts, es war unglaublich beeindruckend, ein kleiner Junge Mundharmonika gespielt. Und da dachte ich mir, wow, das möchte ich auch, dass mein Sohn das mal kann. Und dann auf dem Foto jetzt, was erschienen ist, da hält meine Frau eben diese Mundharmonika an den Mund von Friedrich. Und man könnte jetzt denken, er produziert einen Ton, wir haben das gehofft und es kam kein Ton.
So. Ja. Ist das Leben mit Friedrich über die Jahre eigentlich leichter geworden oder schwieriger?
Nein. Es ist nicht leichter geworden, als ich meine, weil er schwerer wird, größer wird, also allein jetzt rein körperlich. Ich bin ein bisschen größer und stärker als meine Frau, aber ich habe jetzt auch so einen speziellen Krankenpflegerkurs mal gemacht, um so Griffe mir anzueignen, damit ich nicht selber irgendwann mal darunter leide. Also das ist das eine. Und das andere ist, auch im Sozialen ist es so, so dieser Nestschutz, den Kinder irgendwie haben. Also er ist halt jetzt ein pickliger 14-jähriger Teenager, die also auch ohne Rollstuhl manchmal ein bisschen unappetitlich aussehen. Und er sitzt halt zudem noch im Rollstuhl, ne? Und hat halt so Pflaumenbart und so. Und das ist einfach weniger attraktiv als so ein 5-Jähriger, ne? So, oder 4-Jähriger oder 3-Jähriger. Also er steht jetzt an der Schwelle zum Erwachsenenwerden, und das Erwachsenwerden selbst, das ist nochmal ein Thema, ich glaube, das muss ich nochmal ganz, ganz anders auffassen. Ich finde es furchtbar, dass diese Menschen einfach nicht sichtbar sind. Gerade auch Erwachsene, also Schwerstbehinderte. Also es liegt auch natürlich an den Angehörigen, weil es halt wahnsinnig anstrengend ist. Man wird ja selber älter. Und,
aber Sie nehmen ihn mit in die Öffentlichkeit. Sie gehen mit ihm ins Restaurant. Sie gehen an den Badesee.
Ja, das machen wir. Also das ist uns auch wichtig. Und wir hoffen, dass auch andere Eltern ermutigt werden, es ebenso zu tun. Und ihre Kinder auch zu zeigen, so dass Berührungsängste eben auch abgebaut werden kann. Es ist auch so, letzte Woche war ich in Hamburg und habe mit einer Spanierin gesprochen, und dann kamen wir auch auf dieses Thema, und die sagte, sie versteht es gar nicht, sie lebt jetzt seit ein paar Jahren in Deutschland und sie sieht nie Behinderte. In Spanien sieht sie die andauernd, weil sie gehören einfach dazu. Und aus Italien habe ich das auch gehört, dass einfach ein viel selbstverständlicherer Umgang mit Behinderten als Teil der Gesellschaft stattfindet, weil sie einfach da sind. Und auf, wenn eine Familienfeier ist, eine Hochzeit, dann ist es klar, dass die mitkommen und nicht in der Pflege Anstalt bleiben, weil es bequemer ist. Und das ist etwas, was ich mir auch hier wünschen würde. Jeder Mensch kann von allen, jedem anderen Mensch, egal wie krank oder gesund er ist, auch etwas lernen.
Haben Sie Angst vor der Zukunft, davor Friedrich vielleicht irgendwann doch in eine Einrichtung geben zu müssen oder auch zu wollen? Was für Gedanken machen Sie sich dazu?
Ja, wir haben große Angst. Es gibt so Einrichtungen, die heißen Kurzzeitpflege. Da kann man also, wenn man wirklich also total auf dem Zahnfleisch geht, dann kann man für ein paar Tage über Nacht auch den eine Betreuung geben, sodass man durchschlafen kann und so. Wir haben ja jahrelang einfach, weil nachts kommen Krämpfe auch oft, schläft man sehr unruhig und das jahrelang, und irgendwann ist man halt auch völlig am Ende. Und das haben wir ein paar Mal gemacht, und das ging aber leider auch nicht immer gut, weil Sie müssen sich vorstellen, dass wenn Ihr Kind nicht sprechen kann, und da sind natürlich auch noch andere Kinder, die vielleicht laufen können und vielleicht ein bisschen aggressiver sind, und die halten dann die Pfleger auf Trab, und Ihr Kind sagt halt nichts, dann ist die, naja, die Versuchung groß, sich halt ein bisschen weniger um das Kind zu kümmern, was eben weniger Lärm macht. So.
Das ist auch die Angst, die sich dann damit verbindet, irgendwann eine Einrichtung zu finden, möglicherweise, wo Sie sagen, hier habe ich Vertrauen, das ist in Ordnung.
Genau. Und da haben wir wirklich vor einem Jahr, da hatten wir eine Phase, wo wir wirklich gedacht haben, jetzt geht es nicht mehr weiter, wir müssen jetzt einfach eine Einrichtung suchen, wir müssen wenigstens mal einen Versuch machen. Und dann haben wir so einen Testlauf gemacht, und das war genau so, wie man es sich eben nicht wünscht. Wir kamen dann an, um den abzuholen, dann machen wir die Tür auf, und da kam uns gleich so eine Wolke von Kot und Urin entgegen, also Geruchswolke, weil sie einem anderen Kind irgendwie nicht die Windel rechtzeitig gewechselt hatten. Und dann haben wir geguckt, wo ist unser Sohn, und dann war das mittags um 2, und dann haben die Pfleger auch gar nicht gefunden, die haben gerade Brotzeit gemacht. Da haben wir gesagt, ja, wo ist jetzt der Friedrich, ist da keiner bei dem? Ja, der macht Mittagsschlaf. Und unser Sohn macht schon seit 10 Jahren keinen Mittagsschlaf mehr. Und er muss nachts in einem Liegeelement, das ist ein großer Schaumstoffklotz, da muss er festgeschnallt auf dem Bauch schlafen. Das ist, weil nachts ist es Knochenwachstum, und damit die Beine irgendwie so gespreizt sind, dass Hüftdysplasie verhindert wird. Das hört sich ein bisschen gruselig an, sieht auch gruselig aus, ist aber, wir sind sehr dankbar, dass wir das haben können. Na gut, und da haben sie ihn einfach in diesen Klotz geschnallt. Er war natürlich hellwach, einen Vorhang zu, und haben Brotzeit gemacht. Und man fühlt sich sowieso schon wie so ein Verräter, wenn man das eigene Kind vom Hof fährt und abgibt für ein paar Tage, um selber eine bessere, schönere Zeit zu, oder entspanntere Zeit zu haben. Und wenn man ihn dann abholt und sowas erleben muss, da fällt einem nichts mehr zu ein.
Es wird noch ein schwieriger Prozess. Florian Jenicke erzählt davon heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Nach unserem Gespräch mit dem Fotografen Florian Jenicke im vergangenen Jahr habe ich ihn gestern nochmal kontaktiert, denn ich ahne, dass sich das Leben mit Friedrich durch die Corona-bedingten Einschränkungen nochmal stark verändert hat. Herr Jenicke, ja, wie hat sich Ihr Leben in den letzten Wochen verändert?
Ja, ich denke mal ziemlich drastisch, wie das von uns allen im Grunde. Nun ist es so, Friedrich, der kann jetzt natürlich nicht in die Einrichtung gehen, weil das wäre alles viel zu riskant. Aber dadurch, dass wir halt diese Situation auch haben mit so einem Hochrisikokind, haben wir das vielleicht ein bisschen früher ernst genommen als so die meisten. Also wir haben halt sehr früh angefangen, halt diese ganzen Regeln zu befolgen, Hygieneregeln, Hände waschen und Abstand halten, obwohl das noch gar nicht von der Politik angesagt wurde. Und wir sind eigentlich auch fest davon ausgegangen, dass die Einrichtungen bald schließen werden. Dann haben wir den Pflegedienst abgesagt, weil das sozusagen das letzte Risiko war, dass von außen jemand das Virus reinträgt. Und jetzt sind wir so unter uns.
Tatsächlich auch in Quarantäne? Oder geht einer von Ihnen raus?
Nein, nicht ganz. Nicht ganz. Also meine Frau arbeitet bei der Stadt und die ist sozusagen systemrelevant und muss da auch hinradeln. Aber die haben natürlich auch sehr strenge Maßnahmen, sodass wir da eigentlich relativ sicher sind, dass da nichts passiert.
Aber das heißt, Sie sind jetzt 24 Stunden am Tag zuständig für Friedrich. Wie halten Sie das durch?
Das ist richtig, ja.
Was hilft Ihnen durchzuhalten?
Naja, wir sind eigentlich dadurch, dass unser Leben sowieso schon so eingeschränkt ist. Es ist für uns vom Bewegungsradius, sind wir vielleicht sogar ein bisschen besser vorbereitet darauf. Aber man hangelt sich so von Tag zu Tag. Also es ist so wie die Regierung, hat man ja manchmal den Eindruck, die fahren eben auf Sicht und schauen halt, was der nächste Tag bringt. Und es ist sowieso, mit der Pflege sind wir sehr gut ausgelastet, sodass es nicht langweilig ist in dem Sinne. Also man hat nicht viel Zeit zum Grübeln.
Was macht das mit Friedrich? Kriegt er die Veränderungen mit?
Ja, für ihn ist es eigentlich sogar ziemlich toll, weil er muss jetzt nicht früh geweckt werden und dann angezogen werden und lange im Behindertentransport dann in die Einrichtung fahren, sondern er kann eben jeden Tag ausschlafen und das findet er als 15-Jähriger natürlich großartig.
Wovor haben Sie am meisten Sorge?
Ja, am meisten Sorge haben wir natürlich davor, dass er den Infekt kriegt oder einer von uns den kriegt. Das heißt ja, dass dann die ganze Familie fast unweigerlich auch infiziert wird. Und unser Kinderarzt hat eben halt auch gesagt, dass er dann, wenn es eben so hart käme, wie es eben in Italien oder in Frankreich war oder in Spanien, dass er dann sicherlich unter die Gruppe fallen würde, die eben nicht so schnell Intensivplatz kriegt, Beatmungsplatz kriegt. Und das ist natürlich eine furchtbare Vorstellung.
Durch diese sogenannte Triage, ja, diese Auswahl,
genau, diese,
welche Menschen beatmet und welche nicht.
Das war natürlich jetzt vor ein paar Wochen wirklich, als dieses Wort, das hatte ich vorher auch noch nie gehört, Triage, kam. Und wir haben natürlich wie alle anderen auch sehr viel gelesen. Das war schon ein sehr unheimliches Gefühl für uns.
Und natürlich sind auch alle Termine Ihrer Buchvorstellungen abgesagt worden. Werden Sie das nachholen können?
Ja. Ich hoffe es sehr. Ich hoffe es sehr, weil auf der anderen Seite ist es so, dass wirklich so am 10. März ist das Buch vorgestellt worden, am 11. ist der Lockdown verkündet worden. Also bescheuerter kann man es eigentlich gar nicht machen, um ein Buch vorzustellen. Und es waren sehr viele Lesungen und Vorträge geplant. Und ich glaube auch, dass das schön ist, dass ich da auch etwas erzählen kann oder einfach auch live Leuten direkt sagen kann, wie das Leben ist und dass es eben nicht zu Ende ist, wenn so eine Diagnose gestellt wird. Und ich hoffe, keiner weiß, was in den nächsten Monaten ist. Ich hoffe es einfach nur, dass es wieder möglich sein wird, das Buch ein bisschen lebendiger zu präsentieren.
Florian Jenicke, ich wünsche Ihnen viel Kraft, alles Gute für Ihre Familie und danke für diesen neuerlichen Einblick.
Ich bedanke mich für die Gelegenheit. Dankeschön.
Und das erwähnte Buch ist im Aufbauverlag erschienen unter dem Titel Wer bist du? Unser Leben
überall,
mit Friedrich.
Wo es Podcasts
kostet 24
gibt. Und
Euro.
In der DLF Audiothek.